Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Es muss ziemlich riskant gewesen sein, im Mittelalter zu leben. So viel mehr Gelegenheiten, sein Leben zu verlieren. Kriege, Hungersnöte, schlechte hygienische Zustände in den Städten. Und auch der Schwarze Tod, die Pest. Die hat allein in den Jahren von 1347 bis 1353 etwa ein Drittel der damals in Europa lebenden Menschen dahingerafft. Geschätzt etwa 25 Millionen Menschen. Nach heutigem Wissensstand kam die Pestpandemie aus Asien. Ratten und vor allem auch die Seeleute selbst, die mit dem Bakterium infiziert waren, haben sie über Handelsrouten nach Europa gebracht. In Florenz überlebte nur ein Fünftel der Bevölkerung. Im Gebiet des heutigen Deutschlands starb nach Schätzung jeder zehnte Einwohner. Vor allem in den Hansestädten Hamburg und Bremen und in Köln. Wie es dazu kommen konnte, was die Menschen dagegen getan haben und ob es heute nochmal zu einer solchen Pestpandemie kommen könnte. Das alles klären wir heute in dieser Einen Stunde History. Und mit dabei ist natürlich wieder er hier.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Hi.
Hi.
Diese Pestpandemie, die sich von 1347 bis 1353 über ganz Europa ausgebreitet hat, die hatte ja absolut verheerende Folgen. Geschätzt 25 Millionen Menschen, die daran gestorben sind, finde ich eine unglaubliche Zahl. Das ist einmal die komplette heutige Bevölkerung von Australien. Aber es war nicht das erste Mal, dass die Pest in Europa gewütet hat.
Nein, nein, sowas hat es schon vorher gegeben. Schon in der Bibel wird von der Pest erzählt, die da als Plage bezeichnet wird, von der die Israeliten befallen waren, bevor sie aus Ägypten auszogen. Und aus dem Hethiterreich, also ungefähr 1500 Jahre vor Christi Geburt, sind die sogenannten Pestgebete erhalten, die auf eine lang anhaltende Pest schließen lassen. Und aus dem antiken Griechenland ist die attische Seuche überliefert. Da allerdings sind sich Medizinhistoriker nicht so ganz sicher, ob es sich um die Pest oder um eine andere Epidemie gehandelt hat.
Und solche Pandemien, also dass sich die Krankheiten über Ländergrenzen hinweg ausgebreitet haben, sowas waren die Menschen mehr oder weniger hilflos ausgeliefert, oder?
Das kann man so sagen. Die Medizin war einigermaßen machtlos und die Übertragungswege waren damals unbekannt. Das einzige Mittel, was man hatte, war eine harte Quarantäne, die all jene Menschen 40 Tage in die Isolation schickte, die möglicherweise infiziert waren. 40 Tage deshalb, weil man herausgefunden hatte, dass sich die Krankheit innerhalb dieses Zeitraums ausgeprägt haben musste und danach kaum noch Ansteckungsgefahr bestand. Aber das hat lange Zeit nicht so viel genützt, wie aus der Vielzahl der Pandemien in der Geschichte unseres Kontinents zu sehen ist. Auch im antiken Rom übrigens, wo es ja früh schon relativ weit entwickelte Abwassersysteme gab, wütete mehrfach die Pest bzw. eine Krankheit, die epidemisch war und tausende Tote forderte. In der Regierungszeit des Kaisers Mark Aurel fiel die Antoninische Pest. Sie soll von Soldaten eingeschleppt worden sein, die von einem Feldzug gegen die Parther zurückkamen, also aus dem Iran und dem Irak.
Und welche Auswirkungen hatten solche Ereignisse in der Antike?
Na, zunächst mal zigtausend Tote, die unter ziemlich unhygienischen Umständen ihr Leben verloren hatten. An der Justinianischen Pest, die zur Zeit des Kaisers Justinian, also etwa 550 nach Christus, wütete, kann man besonders gut erkennen, dass die Pest aber durchaus auch handfeste politische oder militärische Auswirkungen haben konnte. Denn Justinian hatte ja die Restauratio Imperii ausgerufen, also die Wiederherstellung des alten, riesigen Imperium Romanum. Er konnte zwar einige Gebiete des alten Imperiums zurückerobern, aber insgesamt scheiterte der Plan. Und das könnte nun tatsächlich an der Pest gelegen haben, denn die Römer erlitten nicht nur in diversen Schlachten Verluste, sondern verloren eben auch viele Soldaten an die Pest, sodass ihnen schließlich nicht genügend Soldaten zur Verfügung standen, um den ehrgeizigen Plan ihres Kaisers erfolgreich in die Tat umzusetzen.
Es gibt immer wieder Momente in dieser Sendung, da bin ich froh, heute zu leben. Und das hier ist auch wieder so einer. Die Pest, der schwarze Tod, der zwischen 1347 und 1353 in Europa gewütet hat. Das ist unser Thema heute hier bei Eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Ich komme immer noch nicht ganz klar mit der geschätzten Zahl der Toten, die der Pest zum Opfer gefallen sind. 25 Millionen. Sie alle hatten einen grausamen Krankheitsverlauf hinter sich mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, später dann Bewusstseinsstörungen. Gegen Ende hin kamen großflächige Blutungen dazu. Und dann noch die Reaktionen der Menschen in der Umgebung, Freunde und Familie, die sich abwenden und die Kranken ihrem eigenen Schicksal überlassen. Eine Idee, wie das damals für die Menschen war, wie die Menschen mit dieser Krankheit umgegangen sind, beschreibt sehr bildhaft der italienische Dichter Giovanni Boccaccio. Julia Möckel aus dem History-Team nimmt uns mit zurück in die Zeit, in der die Pest in Europa gewütet hat.
Guten Morgen. Guten Morgen, Clara. Gut, dass du da bist. Kannst du heute Abend ein bisschen länger bleiben und die Schicht von Katharina übernehmen? Das sind schon wieder so viele Patienten mit extrem hohem Fieber reingekommen.
Klar, kann ich länger bleiben. Was ist denn mit Katharina?
Die ist gestorben.
So konnte, wer zumal am Morgen durch die Stadt gegangen wäre, unzählige Leichen liegen sehen.
Liebe Mutter, du kannst dir nicht vorstellen, was hier bei uns in der Stadt los ist. Während ich dir diese Zeilen schreibe, laufen draußen an meinem Fenster die Totengräber vorbei.
Dann ließen sie Bahren kommen oder legten, wenn es an diesen fehlte, ihre Toten auf ein bloßes Brett. Auch geschah es, dass auf einer Bahre zwei oder drei davon getragen wurden.
Die Arbeit im Krankenhaus der Franziskanerinnen wird von Tag zu Tag schwerer. Die Patienten sterben mir und meinen Mitschwestern quasi unter den Händen weg.
Und nicht einmal, sondern viele Male hätte man zählen können, wo dieselbe Bahre die Leichen des Mannes und der Frau oder zweier und dreier Brüder und des Vaters und seines Kindes trug.
Jeden Abend bete ich zu Gott und frage ihn, was ihn so wütend macht, dass er uns so hart bestraft. Ich fühle mich so elend, Mutter. Seit heute Morgen ist mir außerdem, als hätte ich Fieber. Bitte bete für mich, dass es kein Pestvorbote ist.
Wir wollen darüber schweigen, dass ein Bürger den anderen mied, dass fast kein Nachbar für den anderen sorgte und sich selbst Verwandte gar nicht oder nur selten und dann nur von Weitem sahen.
Deine unerwartete Absage schmerzt mich, liebe Mutter. Ich hatte mich so auf deinen Besuch gefreut.
Die fürchterliche Heimsuchung hatte eine solche Verwirrung in den Herzen der Männer und Frauen gestiftet, dass ein Bruder den anderen, der Onkel den Neffen, die Schwester den Bruder und oft die Frau den Ehemann verließ. Ja, was noch merkwürdiger und schier unglaublich scheint, Vater und Mutter scheuten sich, nach ihren Kindern zu sehen und sie zu pflegen.
Es ist gut für dich und Papa, dass ihr so weit draußen lebt, auf dem Land. Einige Ärzte hier im Krankenhaus sagen, das ist der einzige Weg, um zu überleben. Raus aus der Stadt. Andere Ärzte raten zu Aderlässen oder zum Verbrennen aromatischer Hölzer, um die Luft zu reinigen. Ob du es glaubst oder nicht, liebe Mutter, aber zwischen all dem Elend und der Verzweiflung über die vielen Toten gibt es auch Menschen, die singen und tanzen.
Die Menschen trieben es zügelloser und erbärmlicher als jemals zuvor. Sie ergaben sich dem Müßiggang und ihre Zerrüttung führte sie in die Sünde der Völlerei, in Gelage, in Wirtshäuser, zu köstlichen Speisen und zum Glücksspiel.
Ich bin mittlerweile zu schwach zum Tanzen, zu schwach zum Arbeiten, zu schwach für alles. Die Pest hat auch mich erwischt. Aber wenn ich könnte, würde ich mit ihnen tanzen. Ich kann sie gut verstehen, wo doch all unser Beten und Bitten so rein gar nichts geholfen hat. Auch ich glaube langsam, dass Gott uns verlassen hat. Vor allem, wenn ich sehe, wie sie unschuldige Mitbürger für das verantwortlich machen, was gerade passiert.
In solchem Jammer und in solcher Betrübnis der Stadt war auch das ehrwürdige Ansehen der göttlichen und menschlichen Gesetze fast gesunken und zerstört. Denn ihre Diener und Vollstrecker waren gleich den übrigen Einwohnern alle krank oder tot oder hatten so wenig Gehilfen behalten, dass sie keine Amtshandlungen mehr vornehmen konnten. Darum konnte sich jeder erlauben, was er immer wollte.
Gestern Nacht erst haben sie das jüdische Viertel in unserer Stadt gestürmt und ihre Häuser angezündet. Mehrere Dutzend Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Als wäre das alles nicht schon schlimm genug. Meine liebe Mutter, das hier ist der letzte Brief, der dich von mir erreichen wird. Es ist Zeit, Lebewohl zu sagen. Heute Morgen haben Arbeiter damit begonnen, meine Fenster und Türen zuzumauern. In anderen Städten hätte man damit bereits gute Erfahrungen gemacht, sagen sie. Die Krankheit würde so mit den Bewohnern im Haus bleiben und die anderen draußen verschonen. Ich hoffe sehr, dass sie recht haben.
Und so war es wohl tatsächlich. Die Stadt Mailand soll beim ersten Ausbruch der Pest um 1350 versucht haben, diese einzudämmen, indem die Häuser Erkrankter zugemauert wurden. Julia Möckel war das aus dem History-Team. Wir reden heute hier bei Eine Stunde History über eine Krankheit, nämlich die Pest, die immer wieder viele Menschenleben gefordert hat und es immer noch tut. Vor allem im 14. Jahrhundert hat es einen Ausbruch gegeben, der Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Wie es dazu überhaupt kommen konnte, das kläre ich jetzt mit Professor Klaus Bergdolt. Er ist Medizinhistoriker, hat an der Uni Köln gelehrt und hat auch ein Buch über den Schwarzen Tod geschrieben. Hallo, Herr Bergdolt.
Hallo.
Diese Pandemie Ende des 14. Jahrhunderts, die hatte ihren Ursprung ja in Asien. Können Sie uns genauer sagen, woher dieser Erreger überhaupt kam?
Also da gibt es verschiedenste Theorien, aber sicher ist, dass der Erreger, wie wir seit 1894 wissen, ist es ein Bakterium, Yersinia pestis, dass dieser Erreger über die Seitenstraße von Ost nach West gebracht wurde und auf der Krim in der Stadt Kaffa, einer Handelsniederlassung der Genuesen, zum ersten Mal Kontakt mit Europäern bekam. Und von da aus, von der Krim, hat sich dann der Erreger auf dem Schiffsweg nach Westen transferiert, über Konstantinopel, über Kreta, über Sizilien, die Adria hoch und das Tyrrhenische Meer hoch und dann auch bis nach Südfrankreich, Spanien und natürlich auch nach Nordafrika.
Wurde das dann so von Mensch zu Mensch weitergegeben oder wie hat sich das ganz konkret ausgebreitet?
Die Pest hatte eine sehr tückische Seite. Einerseits wurde sie dadurch weitergegeben, dass man von dem Floh irgendwie gebissen wurde. Aber viel heimtückischer war, dass sie eben auch als Tröpfcheninfektion weitergegeben wurde. Das wusste man natürlich nicht. Und diese Matrosen sind irgendwo in Messina angekommen, haben voller Schrecken erzählt, was sie erlebt hatten. Das kann man sich gut vorstellen. Und die Leute in Messina selbst, als Beispiel jetzt, die haben dann eben zugehört mit offenem Mund im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann waren sie infiziert und starben dann oft innerhalb eines Tages oder innerhalb von zwei Tagen. Das war die berühmte Lungenpest, eine ganz schreckliche Sache.
Dann waren ganz, ganz viele Menschen infiziert. Wie haben die Menschen denn dann versucht, die Verbreitung der Pest einzudämmen?
Das hat sehr lange gedauert. Das war ja gerade das Furchtbare. Man wusste nicht, wie die Pest übertragen wird. Und man hat dann einfach auf alte Techniken zurückgegriffen. Das heißt, man hat die Städte einfach abgeriegelt. Aber das hat alles eine Zeit gedauert, ein paar Wochen. Und da war natürlich die große Pest von 1348 in Europa schon so verbreitet, dass zunächst einfach diese Mechanismen nicht mehr wirksam waren. Man hat einfach versucht, die Städte abzuriegeln, die Häfen abzuriegeln. Und dann, als man nach einigen Jahrzehnten, die Pest kam ja immer wieder, Erfahrungen gesammelt hatte, da hat man gesagt, jetzt machen wir so. Wer aus einer Stadt kommt, wo die Pest vorherrscht, der muss zunächst mal in Quarantäne. Der muss mal 30 oder 40 Tage irgendwo an einem abgeschiedenen Ort warten, ob bei ihm die Symptome zum Ausbruch kommen. Wenn nicht, darf er weiterfahren. Wenn zum Ausbruch kommt, dann hat er Pech gehabt. Dann wird er isoliert und dann kam er auf die Peststationen, auf die Pestinseln, etwa in Venedig. Und das war natürlich ganz, ganz schrecklich, denn da waren die Leute im Normalfall eben bis zu ihrem Tod. Und das war ganz, ganz furchtbar. Das wusste man natürlich auch.
Aber es gab doch auch Ärzte. Haben die irgendwas gemacht?
Naja, also die Ärzte haben eben die hippokratischen Lehren vertreten. Und man muss einfach sagen, was die Pest angeht, haben sie eigentlich bis Ende des 19. Jahrhunderts nicht gewusst, wie diese furchtbare Seuche übertragen wird. Und sie haben gedacht, die Pest wird übertragen durch faulige Lüfte, durch sogenannte Miasmen, durch Ausatmung oder etwa nach Erdbeben. Komischerweise war tatsächlich ein Erdbeben kurz vor 1348 in Norditalien aufgetreten. Da dachte man, da tun sich Erdspalten auf und die faulen Lüfte aus der Tiefe der Erde kommen nach oben und infizieren dann die Oberfläche und werden von den Menschen eingeatmet oder geschluckt. Und dann ist in denen selbst die Fäulnis und das, dachte man, ist die Pest. Und deshalb hat man natürlich auch nicht sehr logisch gedacht, als man die Leute isoliert hat. Und es ist sehr interessant, dass sehr früh die Behörden eine gewisse Logik entwickelt haben und gesagt haben, wir müssen einfach diese Leute irgendwie auf bestimmte Inseln bringen oder in bestimmte Quarantänestationen, während die Ärzte gesagt haben, das ist nicht nötig, denn die Luft ist auf der Quarantäneinsel ein paar Kilometer vor der Stadt, genauso wie in der Stadt. Und das gab dann immer erregte Diskussionen über das Prozedere, aber letztlich hat man erst 1894 durch die Entdeckung des Pesterregers gewusst, was eigentlich die Ursache der Pest ist.
Professor Klaus Bergdolt war das. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wo der Pesterreger überhaupt herkam und wie die Menschen versucht haben, ihn zu stoppen. Danke Ihnen dafür.
Ja, bitte. War mir ein Vergnügen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Yersinia pestis heißt das Bakterium, das die Pest auslöst. Diese hochgradig ansteckende Krankheit, die sich vor allem im Mittelalter in ganz Europa ausgebreitet hat. Aber nicht nur dann und nicht nur da. Diese und andere Seuchen haben immer wieder tausende Menschen dahingerafft, haben die Bevölkerung dezimiert und Familien zerstört. Professor Wolfgang Eckert ist Medizinhistoriker. Er kann uns was über Seuchen im Mittelalter und danach erzählen. Hallo, Herr Eckert.
Ja, hallo.
Das war ja nicht das letzte Mal, dass die Pest Ende des 14. Jahrhunderts da in Europa gewütet hat. Die kam noch mal wieder.
Ja, die kam wieder und zwar immer wieder. Sie wurde an sich eine Dauerseuche oder eine Dauerheimsuchung, wenn man so will. Die Pestzüge waren nur nicht mehr so gewaltig und so ubiquitär, das heißt also so global für die damaligen Weltvorstellungen. Die Pest an verschiedenen Orten immer wieder ist sie anzutreffen. Das sind manchmal Städte gewesen, manchmal Landstriche. Es gab auch Kunde von der Pest und sie tauchte eigentlich immer wieder auf vom 14. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert hinein. Im 19. dann nicht mehr ganz so häufig, aber doch noch immer wiederkehrend eigentlich. Die Leute waren doch in einer permanenten Angst vor der Pest, denn man wusste, die Pest rafft viele, viele Menschen dahin. Man kann kaum irgendwas gegen sie tun. Es gab natürlich Mittel, die man anwenden konnte, aber die waren beschränkt. Das wussten auch die Bürger. Also man kann sagen, eine dauerhafte Bedrohung bis ins 19. Jahrhundert, die dann erst abgelöst wurde von einer ganz neuen Bedrohung, nämlich von der Cholera Asiatica, also von der asiatischen Cholera, die in den 30er Jahren als neue Krankheit aus Asien nach Europa kam und hier ihre verheerende Wirkung entfaltete. Die hat so ein bisschen die Pest in den Hintergrund gedrängt, aber sie blieb eigentlich auch noch da, vor allen Dingen dann in Asien, im asiatischen Bereich, in China, wo sie endemisch immer wieder auftrat, aber auch in Afrika, wo die Kolonialherren über sie berichteten, wo sie eigentlich auch bis heute noch in manchen Landstrichen endemisch ist.
Das heißt, wann gab es den letzten großen Ausbruch der Pest in Europa?
Den letzten großen Ausbruch der Pest in Europa gab es eigentlich erst im 18. Jahrhundert. In Europa selber gibt es keine großen Pestausbrüche mehr, aber es gab einen Riesenpestausbruch in Asien, in China 1911. Das ist global der größte Pestausbruch überhaupt und auch der letzte große eigentlich, denn da war der Pesterreger schon entdeckt. Es war die Übertragungskette entdeckt. Man wusste, dass die Yersinien von ihrem Wirt, von ihrem Zwischenwirt, von der Ratte oder vom Nagetier insgesamt auf den Menschen überspringen konnten. Man hatte zwar noch kein wirkliches Gegenmittel gegen die Pest, das ist erst später entwickelt worden, aber man konnte gewisse Schutzmaßnahmen treffen. Also 1911 ist die letzte große, weltweit bedeutende Pest in China, ausgelöst übrigens durch ein Murmeltier, das diesen Pestfloh beherbergte, der dann vom Murmeltier sozusagen auf den Menschen springen konnte.
Wann haben denn die Bakteriologen dieses Mittel gegen die Pest gefunden oder entwickelt?
Naja, das ist erst in der Ära der Antibiotika entwickelt. Heute ist es kein Problem. Wenn Sie einen Pestfall haben, geben Sie ein wirksames, hochwirksames Antibiotikum. Die Antibiotika sind aber eigentlich erst nach 1945 entwickelt worden. Es gab antibakterielle Mittel, die man auch geben konnte, die Sulfonamide, die aber noch nicht so stark wirksam waren. So richtig gut bekämpfen können wir die Infektionskrankheit Pest eigentlich erst seit der Mitte des 20. Jahrhunderts.
Es gibt ja auch heute immer mal wieder Ausbrüche der Pest. War dieser Ausbruch 1911 in China der letzte große Ausbruch?
Das war der letzte große Ausbruch mit großen Todeszahlen, begünstigt durch das chinesische Neujahrsfest, das Januar-Februar 1911 stattfindet, findet jedes Jahr Januar-Februar statt in China. Da sind große Migrationszüge. Das heißt also, die Chinesen versuchen alle in ihr Heimatdorf zurückzukommen, setzen sich auf die Züge und auf diese Weise ist die Pest dann doch sehr stark, sehr weit verbreitet worden. Die Kolonialmächte haben darüber berichtet. Auch die Deutschen übrigens, die ja in Kiaochu, in Tsingtao saßen und erstaunt über diesen großen Seuchenausbruch berichteten. Man dachte, in Europa hätte man schon alle Seuchen besiegt. Robert Koch hatte ja vernünftige Anweisungen gegeben, schon am Ende des 19. Jahrhunderts, wie man gegen die Cholera vorgehen könne. Pestschutzmaßnahmen gab es eigentlich auch zuhauf. Und das traf dann auch die deutschen ärztlichen Beobachter in China ziemlich unerwartet und ziemlich überraschend. Aber sie haben einigermaßen damit umgehen können, haben interessanterweise viele, viele der alten Methoden angewandt, also Schutzbekleidung, Masken und vieles andere mehr, das, was wir aus dem Mittelalter bereits kennen. Aber wirklich bekämpfen konnte man, mit Medikamenten bekämpfen konnte man die Pest 1911 überhaupt noch nicht. Dagegen war noch kein Kraut in der chemisch-pharmazeutischen Industrie entwickelt worden.
Seuchen, vor allem die Pest in Europa und der Welt vom Mittelalter bis heute. Habe ich drüber gesprochen mit dem Medizinhistoriker Professor Wolfgang Eckert. Danke Ihnen dafür.
Ja, gerne.
Die Pest, der schwarze Tod, das ist sowas, was wir heutzutage am ehesten noch aus Thrillern kennen. Irgendein Bösewicht kommt in Besitz eines ganz fiesen Pesterregers und bedroht damit die Menschheit. Dabei vergessen wir aber, dass die Pest nicht ausgerottet ist, dass es bis heute Menschen gibt, die daran sterben. Vor 3 Jahren zum Beispiel sind mindestens 40 Menschen auf Madagaskar durch die Pest ums Leben gekommen. Könnte es also nochmal zu so einer Epidemie kommen wie 1347? Professor Jürgen May weiß die Antwort. Er ist Infektionsepidemiologe am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Hallo, Herr May.
Ja, hallo.
Hier in Europa gilt die Pest als besiegt. Seit wann ist das so?
Die große letzte Pestpandemie in Europa gab es ja im 17. und 18. Jahrhundert und in den 60 Jahren zwischen 1780 und 1840 etwa 20 größere Ausbrüche und daraufhin ist die Pest immer seltener geworden in Europa, aber noch im 20. Jahrhundert, 1910, gab es in England Todesfälle an Pest und sogar 1920 noch 100 Fälle in Paris und einige in Marseille. Aber seitdem gibt es die Pest praktisch nicht mehr in Europa.
Wie kam es dazu, dass es weniger wurde?
Pest ist vor allen Dingen eine Armutserkrankung. Ist natürlich auch eine Infektionserkrankung, die über Flöhe übertragen wird und daher sind die hygienischen Bedingungen und auch die Güte von Behausung und Lagerhallen sehr wichtig, also der Schutz vor Ratten und den Flöhen, die dann letztendlich die Pest übertragen. Also sind es hygienische Gründe, Schutzmaßnahmen, die man zum Beispiel auch an Schiffsverteuerung kennt, diese Scheiben, die verhindern, dass die Ratten auf die Schiffe kommen. Überhaupt, dass Mensch und Tier bei uns in Europa nicht mehr so eng zusammenleben, wie das früher mal war und wie das in vielen Gegenden in der Welt, wo die Pest auch noch vorkommt, ist. Und dann haben wir Insektizide, wir haben eine schnelle Diagnostik, wir wissen also sehr schnell, ob jemand pestkrank ist und diese Personen können dann sehr schnell mit Antibiotika therapiert werden. Und dann haben wir natürlich ein sehr gutes Surveillance-System, das heißt, wir haben eine ständige Beobachtung davon, welche Infektionskrankheiten vorkommen und dadurch kann man sehr schnell dann eingreifen, wenn mal so ein einzelner Fall vorkommt.
Aber zum Beispiel Ratten gibt es doch bei uns auch noch. Und wenn ich da an eine Stadt wie New York denke, wo es genauso viele Ratten wie Einwohner gibt, gibt es Umstände, unter denen eine Rückkehr der Pest vorstellbar wäre?
Ja, das ist theoretisch denkbar, wenn all die Maßnahmen, mit denen man die Pest verhindern kann, dann plötzlich wieder verschwinden. Wenn also zum Beispiel eine Armut ausbricht, eine Weltwirtschaftskrise, wenn Kriege ausbrechen, dann kann die Pest auch relativ schnell wieder zurückkommen. Die Ratten sind da und die sind auch sicherlich nicht so ohne weiteres auszurotten. Die Flöhe sind auch da und dann kann das relativ schnell gehen. Denn in den ländlichen Gegenden, in vielen Gegenden der Welt, auch in den USA zum Beispiel, gibt es tatsächlich Pesterreger, die von Flöhen auf Wildtiere übertragen werden. Und wenn diese Tiere dann in menschliche Behausung geraten und die Flöhe dann auf andere Rattenarten, die mit den Menschen zusammenleben, überspringen, dann kann auch die Pest bei uns wieder ausbrechen.
Fast alle Experten sind sich einig, dass der Klimawandel unser Wetter irgendwann verändern wird. Wir könnten demnach bald in wärmerem, subtropischem Klima leben. Laufen wir dann Gefahr, dass die Pest sich wieder verbreitet?
Das ist eine schwierige Frage. Also einmal gab es ja noch 1910, 11 einen sehr großen Ausbruch in der Mandschurei und zwar im Winter mit 60.000 Todesfällen. Das heißt, es gibt die Pest auch nicht notwendigerweise in den Tropen, sondern auch in kalten Regionen. Allerdings durch das Zusammenrücken von Mensch und Ratte in Warmbehausungen kann es natürlich auch zu einem engeren Kontakt kommen, tatsächlich gerade in der kalten Jahreszeit. Andererseits sind das immer Ausbrüche von Lungenpest und die Beulenpest, also eine andere Form der Erkrankung, die kommt im Winter praktisch nicht vor. Und in unseren Breiten ist der Floh, der die Pest übertragen kann und der hier vorkommt, ein anderer Floh als in den Tropen. Und der Floh in den Tropen ist aus bestimmten Gründen sehr viel effizienter in der Übertragung. Das heißt, wenn dieser Floh durch Klimaveränderung zu uns käme, dann ist es durchaus vorstellbar, dass wir noch ein höheres Risiko hätten, dass die Pest übertragen wird. Bei uns sind es ja vor allen Dingen Katzenflöhe zum Beispiel, die uns befallen, und die sind nicht sehr gut darin, die Pest zu übertragen.
Madagaskar habe ich eben schon genannt als Ort, an dem es noch Pesterkrankungen und Pesttote gibt. Ja. Wie sieht es in anderen Regionen der Welt aus? Wo gibt es die Pest noch als akute Krankheitsgefahr?
Es gibt so jährlich etwa 4000 Fälle an Pest, und es gibt natürlich da auch einige Todesfälle. Meistens handelt es sich um die Beulenpest, und die ist sogar relativ weit verbreitet in Bezug auf Länder, also zum Beispiel auch in Nordamerika, in Teilen von Südamerika, in Brasilien und anderen Ländern, im südlichen Afrika zum Beispiel und in fast ganz Südostasien gibt es immer wieder Pestfälle, die in der Wildtierpopulation vorkommen und dann aus bestimmten Gründen durch Umweltkatastrophen, Überschwemmungen und Ähnliches dann auf den Menschen getrieben werden.
Sagt Professor Jürgen May, er ist Infektionsepidemiologe am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Danke Ihnen für die Information.
Ja, gerne, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
Eine Pestpandemie wie die im 14. Jahrhundert, die werden wir wahrscheinlich so schnell nicht nochmal erleben, zum Glück, zumindest nicht hier in Europa. Matthias, das heißt, als Fazit dieser Sendung können wir mitnehmen, wir hier in unseren Breitengraden mit unseren hygienischen Verhältnissen und der ärztlichen Versorgung, die wir haben, wir brauchen uns im Grunde keine Sorgen mehr machen um die Pest.
Im Grunde genommen ist es im Moment tatsächlich so, in unseren Breiten ist die Pest verschwunden. Das liegt, wie du eben schon gesagt hast, an den überdurchschnittlich guten hygienischen Verhältnissen. Im Umkehrschluss aber heißt das eben auch, dass sie wiederkommen könnte, wenn sich diese hygienischen Verhältnisse wieder drastisch verschlechtern würden. Also kurz gesagt, Ratten oder andere Tiere, die die Pest übertragen, gehören nicht unkontrolliert in den menschlichen Lebensraum. Wer diese Tiere als Haustiere beispielsweise hält, muss sie eben tierärztlich kontrollieren lassen. Aber das versteht sich ja von selbst.
Das heißt, was nehmen wir jetzt mit am Ende dieser Sendung?
Man sieht, dass es manchmal Naturereignisse waren, Katastrophen, die über die Menschen hereingebrochen sind, die den Lauf der Geschichte bestimmt oder zumindest beeinflusst haben. Wir Menschen, das können wir wirklich mal für alle Zeiten lernen, haben eben nicht alles im Griff. Und angesichts einer Pandemie wie im 14. Jahrhundert erkennt man, wie zerbrechlich Menschen sind und die von ihnen geschaffenen gesellschaftlichen Systeme. Die Pest tötete etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung innerhalb von 5 bis 6 Jahren. Damit waren viele Familien und Dorfgemeinschaften zerstört, Arbeiter fehlten, die die Ernte einholten. Dadurch kamen noch schlechtere Ernten hinzu und das erhöhte die Dramatik dieser Jahre.
Wie gesagt, ich bin bei solchen Themen immer wieder froh, hier und heute zu leben. Nächste Woche geht's in der einen Stunde History um die Schlacht an der Milvischen Brücke. Die steht in Rom und da hat am 28. Oktober 312 Konstantin der Große seinen Rivalen Maxentius besiegt. Dadurch wurde er alleiniger Herrscher im römischen Westreich, aber das war nicht das Einzige. Durch diese Schlacht änderte sich die Situation und das Leben der Christen im römischen Reich entscheidend hin zu einer christenfreundlichen Politik. Bis dahin wünschen wir euch schöne Tage und sagen Tschüss, Ciao und Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.